Ein Wettlauf gegen die Zeit. Ein Ärzteteam. Ein Auftrag. Eine Lunge, die ein Leben rettet.
Wann bist du mit dem Organ wieder in Hannover?
Kostbare Fracht in Styropor.
Guten Morgen, come stai?
Das kann man nicht beschreiben, es ist einfach schön. Könnt schon wieder heulen.
Das Wunder Transplantation. Beeindruckend, aber auch blutig.
Man sieht hier in der Mitte das Herz. Hier linke, hier rechte Lunge.
Chirurgen mit Organen unterwegs in ganz Europa.
Jetzt wollen wir mal sehen, wie das funktioniert.
Transplantation ist Teamwork.
Also hier geht es wirklich, sag ich mal, um Leben und Tod, ne?
Altes Organ.
So, die Lunge.
Neues Organ. Im Akkord. Nicht planbar. Immer im Dienst.
Oh, und jetzt müssen wir uns alle einmal konzentrieren, bitte.
Extremer Job. Extreme Spezialisten. Es ist spätabends in Hannover. Ein Rettungswagen fährt vor. Er wird die beiden Herzchirurgen Tobias Göcke und Dimitri Bobilev schnellstmöglich von der Medizinischen Hochschule zum Flughafen bringen.
Man schenkt einem Patienten neues Leben, neue Lebensqualität und es hat seinen besonderen Reiz. Und das macht die Sache halt besonders schön, besonders anspruchsvoll natürlich auch. Und da vergisst man auch die Müdigkeit, die immer wieder aufkommt. Ja.
15, 16 Stunden hat Tobias Göcke jetzt schon in den Knochen. Seit 7 Uhr morgens ist er im Dienst.
Ich habe heute den Tag über ganz normal die Stationsarbeit gemacht und bin jetzt sozusagen in meiner Freizeit hier unterwegs. Man wusste vorher, worauf man sich einlässt, wenn man diesen Beruf wählt und dass es viel Arbeit werden wird. Dementsprechend muss man dann auch geartet sein, damit man das gut durchsteht.
Die Medizinische Hochschule in Hannover, das größte Lungentransplantationszentrum der Welt. Mediziner im Dauereinsatz. Hier hat 4 Stunden zuvor der Einsatz begonnen. Abends um 6:15 auf der Intensivstation. Ein Anruf bringt das ganze System zum Laufen. Rund um die Uhr ist dieses Büro besetzt.
Medizinische Hochschule, guten Abend.
Jeder Anruf kann Leben retten. Herzchirurg Thierry Simini bekommt ein Organ angeboten, eine Lunge.
Okay, ich gucke mir denn die Faxdaten an. Ne? Ich mache mir erstmal die Liste auf. Danke sehr. Wiederhören. Tschüss.
Das System hinter der Organspende ist komplex. Es kooperieren 8 europäische Länder. Belgien, Niederlande, Luxemburg, Deutschland, Österreich, Ungarn, Slowenien und Kroatien. Stirbt nun etwa in Dresden ein potenzieller Organspender, tritt zuerst die Deutsche Stiftung Organspende auf den Plan, die DSO. Ein Mitarbeiter fährt nach Dresden und prüft das Organ, ob es gesund ist und sich für eine Transplantation eignet. Ist dies der Fall, meldet die DSO das Organ bei Eurotransplant in Leiden, Niederlande. Bei dieser Stiftung sind all jene Patienten aus den 8 Ländern gelistet, die dringend ein Spenderorgan brauchen. Eurotransplant gleicht die Daten ab und erstellt eine Rangfolge. Welcher Patient braucht die neue Lunge am dringendsten? Stimmt die Blutgruppe? Passt das Organ? Auf Platz 1 der Liste erscheint nun etwa ein Patient in Split in Kroatien. Eurotransplant bietet der Klinik in Split die Lunge an. Die Ärzte dort haben nun eine halbe Stunde Zeit zu entscheiden. Wollen sie das Organ haben? Ist der Empfänger erreichbar? Kann er umgehend in die Klinik kommen? Ist er gesund und transplantierbar? Wenn Split nicht zugreift, geht das Organangebot weiter an Listenplatz 2, etwa nach Hannover zur Medizinischen Hochschule. Hannover greift zu und Thierry Simini informiert die Empfängerin.
Schönen guten Tag. Simini, Medizinische Hochschule.
Der wohl schönste Anruf.
Ich darf Ihnen eine gute Nachricht annoncieren. Sie haben ein Lungenangebot heute Abend. Ja, wir lassen Sie dann abholen und dann werden Sie Richtung Medizinische Hochschule gefahren. Und zur gleichen Zeit werde ich dann ein Team mit auf den Weg schicken, der sich dann das Organ anguckt. Ne?
Kollege Tobias Göcke bereitet sich auf die Organentnahme vor. Er packt den Bronchoskopiekoffer und prüft dessen Ausrüstung.
Ganz wichtig, die Lichtquelle, Ersatzbatterien, Medikamente für die
die Lunge. Handschuhe dürfen nicht fehlen, immer dabei sein. Verlängerung für den Intubationsschlauch, Cortison, ganz wichtig.
Eine Ausrüstung, die überlebenswichtig ist für eine neue, gebrauchte Lunge.
Nicht zuletzt dann das Entnahmebronchoskop, mit dem man die Lunge, das Bronchialsystem von innen begutachten kann. Man kann gucken, ob das, der Bronchialbaum Verletzungen hat, ob es irgendwie Entzündungen vorliegen, ob Wassereinlagerungen dort sind. Also man kann sich bevor man überhaupt an den Tisch geht und beginnt das Organ zu entnehmen, sich von innen, innerhalb des Patienten einen Überblick verschaffen, ob das Organ von der Qualität geeignet ist, um in einen möglichen Empfänger verpflanzt zu werden oder ob man lieber davon Abstand nehmen sollte.
Kurz vor Mitternacht. Die Flughafensicherheit am Hannover Airport begleitet die Ärzte zum Flieger.
Hallo, hallo.
Hallo.
Das Flugzeug, eine Cessna 425, wartet schon vollgetankt auf dem Rollfeld. Die Reichweite der Turboprop 1650 Kilometer. Wohin genau die Reise geht, muss aber geheim bleiben. Es gilt höchste Vertraulichkeit. Niemand soll rückverfolgen können, woher das Organ kommt. Der Flug dauert 1, 2, 3 Stunden. Das Ziel irgendwo in Europa. Geflogen werden die Ärzte von einem privaten Charterunternehmen aus Hannover. Nach der Landung bleiben die Piloten am Flugzeug. Die Ärzte steigen in den bereits wartenden Rettungswagen.
Alles klar. Ja, bis später. Erfolg.
Danke.
Bis später.
Mit Blaulicht geht es zur Organentnahme in die Klinik.
Vermutlich wird nebenbei noch ein abdominell-chirurgisches Team vor Ort sein, was schon mal den Patienten eröffnen wird und die Organe, die sie entnehmen werden, in aller Regel sind das die Leber und die Niere, frei präparieren, während wir dann später dazu stoßen und dann zu gegebener Zeit dann an den Tisch treten werden und dann das Organ entnehmen.
Dienstbesprechung vor der Organentnahme. Um was für einen Spender handelt es sich? Was war die Todesursache? Sind alle Voraussetzungen und Einwilligungen für eine Organspende erfüllt?
Auf der einen Seite ist es ja immer, dass quasi auf der Empfängerseite immer dran gedacht wird, von wegen, naja, ich kriege ein neues Organ, alle freuen sich. Und dann wird gerne auch mal vergessen, dass auf der anderen Seite eben auch jemand dafür versterben muss.
Seit Jahren sind es in Deutschland jährlich rund 900 Menschen, die Organe spenden. Es ist bizarr und tragisch. Hier wird ein Toter operiert. Nur die Organe werden künstlich am Leben gehalten. Am OP-Tisch sind doppelt so viele Chirurgen wie bei einer normalen Operation. Gleichzeitig bereiten zwei Teams die einzelnen Organe für die Entnahme vor.
Das ist quasi der volle Situs eröffnet, vollständig präpariert. Man sieht hier in der Mitte das Herz, hier linke, hier rechte Lunge. Hier kann man die Leber sehen, hier liegt oben der Darm auf. Wir haben jetzt alle Organe freigelegt, soweit beurteilt.
Kälte hält die Organe am Leben, wenn sie abgetrennt und entnommen sind. Nur so überstehen sie den Transport. Mehrere Schalen für mehrere Organe.
Gut, alles klar. Okay. Legen wir los, ne?
Die Chirurgen starten mit dem Herz, dem sensibelsten Organ. Sie müssen die großen Blutgefäße, hier die Aorta, durchtrennen, damit sie das Herz entnehmen können. Von nun an tickt die Uhr. Einmal entnommen, hat das Herz die kürzeste Überlebenszeit. Binnen 4 Stunden muss es wieder implantiert sein. Als nächstes folgt die Lunge. Sie ist bis jetzt beatmet, also mit Luft gefüllt. Mit ihren beiden Lungenflügeln ein riesiges Organ, bis zu 2 Kilo schwer. Am OP-Tisch werden nun noch Leber und Nieren entnommen. Die Lunge wird in der Zwischenzeit schon verpackt für ihre Rückreise nach Hannover.
Der klassische Weg ist so ein Drei-Beutel-System. Im inneren Beutel kommt das Organ auf Konservierungslösung. In dem zweiten Beutel wird im Prinzip kaltes Wasser mit einer Menge aus dünnem Eis verwendet. Und der letzte Beutel ist einfach nur die sterile Verpackung, Und dann kommt alles zusammen in die Box, die wiederum auch mit Eis befüllt ist, damit das Organ nicht friert, aber ungefähr eine Temperatur so bei 3 bis 4 Grad im Optimum hält.
Transportiert werden alle Organe in einfachen Styroporboxen, die die kühle Temperatur gut halten. Ab jetzt läuft die Zeit. Mit Blaulicht geht es eilig zurück zum Flieger. Maximal 8 Stunden darf es nach der Entnahme dauern, bis die Lunge wieder eingesetzt ist. Rückflug nach Hannover. Kurze Pause für die Ärzte.
Alles klar. Ja, ist gut. Dann weiß ich Bescheid. Ja, gut. Bis später, ne? Ciao.
Um 5.50 Uhr geht's weiter. Nächste Runde. Zweite Lungenspende.
Ihr auch wieder?
Wird sich zeigen. Wir sind gerade am Überlegen, wer einspringt, wer weiterfliegt.
Aber einer von euch auf jeden Fall.
Einer von uns auf jeden Fall, ja.
Landeanflug auf Hannover um 5:15 in der Früh. Die Ärzte sind jetzt schon mehr als 20 Stunden im Dienst. Doch ihre Schicht ist noch nicht zu Ende. Gleich geht es für sie wieder los. In der Medizinischen Hochschule desinfiziert sich Oberarzt Gregor Warnecke. Hände waschen vor der 4-5-stündigen OP.
Wir machen eine beidseitige Lungentransplantation. Das ist immer eine große Operation. Wobei es insofern ein Routineeingriff, dass wir hier in Hannover so weit über 100 Lungentransplantationen pro Jahr machen. Wir machen das schon sehr regelmäßig.
So soll die Operation ablaufen. Zuerst klemmen die Ärzte die Lungenarterie und die Lungenvene ab. Jetzt durchtrennen sie den Hauptbronchus. Die abgeklemmte Lungenarterie und Lungenvene können sie dann kappen und den Lungenflügel entnehmen. Das neue Organ nähen sie an diesen Stellen wieder an. Anschließend folgt der zweite Lungenflügel. 7.45 Uhr. Gregor Warnecke wird angezogen. Alles muss steril bleiben. Aufgemacht ist der Patient bereits von den Assistenzärzten. Ein ca. 20 x 20 cm großes Loch im Oberkörper. Doch trotzdem eine minimalinvasive OP. Das Brustbein nämlich bleibt anders als oft bei Herz-OPs intakt.
Dann mache ich mal die rechte Seite zu.
Der rechte Lungenflügel ist gleich außer Betrieb.
Wir haben jetzt mit einer Gefäßklemme hier oben die Lungenschlagader zugeklemmt. Auf den beiden Lungenvenen haben wir hier diese schwarzen Bänder. Die werden jetzt erstmal provisorisch verschlossen. Und dann wird die rechte Lunge abgesetzt und entfernt.
Etwa eine Stunde dauert die OP jetzt. Gregor Warnecke greift tief in den Brustkorb und entnimmt den alten rechten Lungenflügel.
Flip. Nächsten Clip.
Oberarzt Warnecke gibt jetzt knappe Kommandos.
Nächsten Clip.
Immer wieder. Minutenlang.
Strom. Nächster Clip. Und hier muss man jetzt viele so kleine Metallclips setzen. Die verschließen die ganzen sogenannten Bronchialarterien. Das sind kleine, aber trotzdem heftig blutende Arterien. Da blutet auch schon einer heftig rum. Das ist ja ein elektrisches Messer. Ja? Da schneiden wir mit durch und der Strom verbrennt gleich all die kleinen Blutgefäße und dann blutet es nicht. Früher musste man dann mit ganz vielen kleinen Fäden jede kleine Blutung erst wieder zuknoten und zunähen. Das hat natürlich dann alles viel länger gedauert.
Das neue Organ. Gut gekühlt in der Plastiktüte. Vorsichtig packt Assistenzarzt Reza Pojanmeer die kostbare Fracht aus. Ein großes, neues Stück Leben in einer Plastikschale. Bald wird diese Lunge eingesetzt. Nebenan am Tisch operiert Gregor Warnecke weiter im offenen Oberkörper, schneidet Gefäße zurecht und schließt Wunden.
So, das hier ist jetzt hier so ein Gewebeklebstoff, der nochmal Blutungen verhindern soll. Das Problem ist, dass der Bereich ganz hinten hinter der Lunge, dieser Bereich, wenn die neue Lunge drin ist, kann man da nicht mehr hingucken. Und wenn es dann da am Ende der Operation blutet, dann ist es schwierig, weil man da eigentlich kaum noch was gegen machen kann. Das heißt, wir müssen jetzt in dieser Phase der Operation das so trockenlegen, dass es da hinterher kein Problem gibt. So, die Lunge.
Gleich ist es soweit. Und Gregor Warnecke kann das neue Organ einsetzen. Doch vorher muss er noch die beiden Lungenflügel trennen und die Spenderlunge zurechtschneiden. Gefäßstümpfe stutzen, Gewebereste entfernen, den Hauptbronchus präparieren. Ein faszinierender, ein unglaublicher Eingriff. Nach mehr als 500 transplantierten Lungen für Gregor Warnecke, aber auch bloße Arbeit. Zeit zum Plaudern über dies und das. Hobbys, Autos, Oldtimer.
Wenn man Haarzulassung haben will, muss man ein Gutachten haben, dass das Auto auch historisch wertvoll und originalgetreu und was weiß ich was ist. So ein verbastelter Opel Manta ist da irgendwie nicht Haarkleber, zulassungsfähig. Das heißt, ich müsste jetzt Schere ein neues Gutachten machen lassen, was jetzt auch nicht so dramatisch ist, aber da muss man sich halt auch mal drum kümmern, weißt du? Im Alltag habe ich halt einfach was anderes zu tun. Ne?
Ja, das ist so, alles
schon. Pinzette, Schere.
Es ist 9:30 Uhr morgens. Eine wichtige Zwischenetappe ist gleich erreicht.
Ich ziehe gerade die dritte und letzte Naht auf der rechten Seite. Wir haben jetzt schon den Luftweg, also den Bronchus, die Lungenarterie, beide angenäht. Und jetzt kommt hier noch die beiden Lungenvenen. Dann können wir anfangen, die Klemmen abzunehmen und zu knoten, in der Hoffnung, dass die Lunge dann schön durchblutet ist, es nicht an der falschen Stelle rausblutet und die Lunge dann auch tatsächlich funktioniert. Das werden wir alles in den nächsten 5 Minuten rausfinden. So, jetzt beatmen wir mal, Sebastian. Das ist immer ein ganz schöner Moment, wenn die Lunge dann hochkommt. Jetzt kommt was.
Langsam pumpt sich die neue Lunge auf. Schiebt sich neben das schlagende Herz. Fast von ganz allein.
So, gut, aber sieht schön aus, ne, die Lunge?
Diese Lunge arbeitet wieder. Der sogenannte Thoraxspanner kann gelöst werden.
Kann man sich das aussuchen?
Jetzt legen die Ärzte noch Drainagen, die Blut, Luft und Wundflüssigkeit aus dem Bauchraum ableiten, bis sie in den nächsten Tagen wieder entfernt werden können. Dann ist die rechte Seite fertig.
Ich mache mal eine kleine Kaffeepause. Du machst hier einen schönen symmetrischen Schnitt, genau wie auf der anderen Seite.
Halbzeit. Pause für den Oberarzt. Bis gleich die linke Seite transplantiert wird.
Station 12, Caroline.
Station 12, Intermediate Care. Ein Mittelding zwischen Intensiv- und Normalstation. Hier versorgen Caro Kirchner und ihre Kollegen die transplantierten Patienten bis zur Reha. Tobias Göcke, vorhin noch im Nachteinsatz bei der Organentnahme, ist tagsüber hier Stationsarzt. Betrieb herrscht immer.
Herr Werner geht in Zimmer 1. Herr Knopinski geht um 11.30 Uhr auf die 35. Und um 13 Uhr kommt dann die andere Lunge runter, die Frau Nitschke, Bettplatz 9 oder so. Aber erst 13 Uhr. 12, Caroline hier.
Wann das nächste Organ kommt, wer der nächste Patient ist, genau. Unplanbar. Nicht nur deshalb ist Station 12 ein besonderer Ort.
Klar, man sieht auf jeder Station den Erfolg oder so, aber es ist hier nochmal was anderes. Es sind wirklich Patienten, die sind todkrank. Und ich sag, jeder weiß, wie es organmäßig in Deutschland aussieht. Und das zählt jede Sekunde. Und würden vielleicht manche Patienten, die jetzt hier sind, den letzten Tag länger gedauert, vielleicht gar nicht mehr leben. Also hier geht es wirklich, sag ich mal, um Leben und Tod.
Wer frisch transplantiert ist, muss besonders in der ersten Zeit unzählige Medikamente schlucken, damit der Körper das neue Organ nicht abstößt. Und mehr noch. Alltäglichste Dinge sind plötzlich ein Problem. Eine neue Zahnbürste, als hätten die Patienten keine eigene.
Die kriegen am Anfang welche von uns, was viele nicht wissen. Die bringen dann ihre alte Zahnbürste von zu Hause mit. Und das wollen wir nicht. Wir sagen, altes Organ, alte Hygienemittel, alles weg. Neues Organ, also alles einmal neu. Hallo. Herr Werner, Sie ziehen nachher um. In Zimmer 1. Ui.
Ein Lungenpatient, frisch transplantiert.
Wird Ihre Frau aber staunen, ne? Gestern erst von der Hauptintensiv runter, ne? Das ist so zum Beispiel, was man denn, ne, sieht. Gestern erst von der Hauptintensiv runter, vor 2 Tagen transplantiert worden und heute läuft er hier rum. Wir machen ja so diese Boxen fertig, wo die schon ihre Tabletten reinkriegen. Momentan haben wir so viele transplantierte Patienten, dass wir keine Boxen mehr haben. Also muss man ein bisschen erfinderisch sein.
Transplantieren heißt immer auch improvisieren. In den letzten 4 Wochen wurden in Hannover 26 Lungen und 2 Herzen transplantiert. Weitere Patienten, die jetzt zusätzlich zu den regulären versorgt werden müssen.
Aber es ist halt schon das Thema, was Sie da tun, ne?
Ja. Nach 8 Jahren, über 8 Jahren kennt man, hat man das im Kopf, was Sie brauchen.
Die Herausforderung, nicht abzustumpfen, jedem einzelnen Patienten gerecht zu werden.
Und dann kriegen die von uns immer schon noch so ein Hefter, das haben wir alles selber gemacht. So von wegen, was muss ich nach Transplantation beachten, Ernährung. Es gibt ja viele Sachen, wo die auf die Ernährung achten müssen, was Hygiene angeht. Medikamente, dass die kein Sonnenbaden mehr dürfen und sowas alles. Die dürfen nicht ins Freibad gehen. Es gibt schon ein paar Einschränkungen, auch nach TX. Aber ich glaube, die kann man ganz gut in Kauf nehmen.
TX, so heißt Transplantation im Klinikjargon. Station 12 ist die TX-Station. Bald bekommen Sie den nächsten Patienten. 20 nach 10, zurück im OP. Oberarzt Gregor Warnecke macht sich an den zweiten Lungenflügel. Das heißt, Seitenwechsel. Oberarzt Warnecke steht jetzt auf der anderen Seite des Tisches. Hier stehen gewöhnlich die Assistenten. Wieder müssen zuerst die Blut- und Luftgefäße abgeklemmt und dann durchtrennt werden. Teamwork, nicht nur hier im OP, sondern auch mit den Kollegen draußen.
Hallo? Ja, hallo Dimi. Okay. Dimi, wann bist du mit dem Organ wieder in Hannover? In 3 Stunden. Okay, alles klar, danke. Jo, tschüss.
Hallo.
Ja, dann machen wir nach der Lungenverpflanzung eine Lungenverpflanzung, oder?
Das ist doch
oder?
Gut.
Ja, eine Lungenverpflanzung. Eine Lunge ist keine Lunge. Können wir einfach weitermachen.
Die nächste Lunge direkt im Anschluss. Vorher aber geht es hier weiter. Wieder greift Gregor Warnecke tief in den Brustkorb. Entfernt den zweiten kranken Lungenflügel. Beiläufig abgelegt in der Metallschale. Transplantationsroutine. Doch so eine Lungen-TX bleibt trotzdem auch ein heikler Eingriff, bei dem nicht immer alles glatt läuft.
Einmal habe ich auch mal ein Loch in die Hauptschlagader bei diesem. Ich weiß nicht, ob es jetzt hierbei war oder als ich dann die Lunge rausgeschnitten habe. Auf jeden Fall plötzlich war da ein Loch in der Hauptschlagader. Dann haben wir einen Faden genommen und haben das Loch wieder zugenäht.
Wahnsinn.
Dann haben wir tief durchgeatmet und gesagt, ach Mensch, da hatten wir aber noch mal ein Glück gehabt, dass das jetzt funktioniert hat.
Bis jetzt läuft alles glatt. Die neue Lunge, linke Seite. Vor dem Einsetzen wird sie auf dem Körper präpariert.
Schere.
Sorgfältig schneidet Gregor Warnecke die daumendicke Lungenarterie zurecht. Dann wird das Organ eingesetzt und im Empfängerkörper angenäht. Minuten später ist die neue Lunge implantiert.
Wollen wir den nächsten bestellen, Strom? Also wir können gleich die Beatmung hier anstellen auf der linken Seite, Strom. Wir müssen dann eigentlich nur noch zumachen, Strom.
Es riecht unangenehm nach verbranntem Fleisch. Gregor Warnecke versiegelt weiter elektrochirurgisch viele kleine Blutungen. Die alte Lunge wird derweil verpackt. Die Pathologen werden sie später noch genau untersuchen.
So, wir machen jetzt zu. Die Operation ist fertig. Wir verschließen jetzt hier die Schnitte zwischen den Rippen.
Das Zumachen, so scheint es, ist die gröbste Arbeit. Es ist mittags 12:30. Die OP-Schwestern räumen längst auf und schaffen Ordnung. Hier soll es schließlich gleich weitergehen.
CO2?
180. CO2 38.
Ah, geht ja, ne? Eigentlich nicht so schlecht. pH, Laktat 1,9, guck mal. Alles richtig gemacht. So. Jetzt haben wir mal hier eine Blutgasanalyse gesehen, die zeigt, wie viel Sauerstoff und wie viel Kohlenstoffdioxid jetzt im Blut ist und wie der Säurebasenhaushalt ist. Das sagt uns sehr genau, wie gut die Lunge jetzt funktioniert. Ne? Das sieht alles sehr gut aus. Alle Werte sind in Ordnung.
Keine 5 Stunden hat der Eingriff gedauert. Eine neue Lunge, ein neues Leben. und kurze Pause in OP 5. Die Pathologie. Hier wird all das aufwendig untersucht, was vorher im OP entfernt wurde. Eine Lunge, eingelegt in Formalin. Manchmal stecken in alten Organen Infektionen und sogar Tumore, die bisher nicht entdeckt wurden. Für Ärzte und Patienten überlebenswichtige Informationen. Dies ist eine Emphysemlunge, zerstörte Lungenbläschen, in sich zusammengefallene Bronchien.
Also, die gesunde Lunge wäre heller von der Konsistenz und hätte eher ein etwas festeres Parenchym. Hier oben sieht man ganz gut, wie es halt nicht aussehen sollte. Das sieht so ein bisschen spinnwebenartig aus hier. Man hat hier wirklich Löcher in der Lunge und das ist das, was die Krankheit ausmacht.
Der Befund wird diktiert.
Im Bereich des Oberlappens subpleural eine weißliche, komaprall elastisch tastbare Verdickung.
Christine Mitschke erledigt hier die sogenannte Makroskopie. Sie begutachtet mit den eigenen Augen. Doch anschließend geht die Analyse weiter.
Die Proben werden in Paraffin eingegossen. Und dieses Paraffin mit dem Gewebe können wir schneiden in ganz, ganz dünne Schnitte, 1 bis 3 Mikrometer. Die werden auf gläserne Objektträger aufgezogen, gefärbt und das können wir uns dann unter dem Mikroskop ansehen.
Die Lunge wird wieder verpackt. Später mikroskopiert Christine Mitschke die Proben.
Nichts ist so interessant und so spannend. Also man kann hier wirklich erstens viel, viel Gutes tun. Man versteht jede Erkrankung vollkommen. Also man verliert nicht so den Blick dafür, warum ist der Patient jetzt krank. Und das ist super spannend. Also man kann hier echt noch Sherlock Holmes spielen. Super, super Job.
Frühvisite auf Station 12. Oberarzt Igor Todorache besucht seine Patienten, wird von den Stationsärzten kurz ins Bild gesetzt. Jeden Morgen, 7 Uhr.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Jennifer.
Ja.
Come stai? Wie geht's?
Heute hat der Herzchirurg etwas Besonderes mitgebracht. 2 außergewöhnliche Fotos.
Das ist deine alte?
Kann ich die auch auf mein Handy haben?
Nein, du darfst nicht. Nur ich. Und das ist deine neue.
Und das schwarze ist, was ist das?
Das ist normal.
Jennifer Kirsten hat vor knapp einer Woche eine neue Lunge bekommen. Jahrelang war sie auf Sauerstoff aus der Flasche angewiesen. Zuletzt fast rund um die Uhr. Jetzt plötzlich ist alles anders.
Ich habe heute Morgen ein Foto gesehen von meiner alten Lunge und von meiner neuen. Unterschiede. Also obenrum war von meiner alten Lunge noch, ich sag mal, so ein zartes Rosa und unten aber auch schon alles ziemlich dunkel und halt schon kaputt. Und ja, jetzt ist es. Jetzt habe ich meine neue Lunge endlich da und ich kann wieder, ohne irgendwie Luft zu schnappen, ganz normal sprechen, lachen und ja, ohne Sauerstoff. Und es fühlt sich einfach, das kann man nicht beschreiben, es ist einfach schön. Ich könnte schon wieder heulen.
Es wird wieder Nacht in Hannover. Und wieder geht es für die Ärzte zum Flughafen. Mit dem Rettungswagen und einer Menge Gepäck. Auch die Piloten packen mit an. Das Flugzeug diesmal eine Cessna 680. Schneller als eine Propellermaschine. Denn die Zeit drängt. Kaum eingestiegen, geht es los zur Startbahn. Heute holen die Chirurgen ein Herz. Wieder geht es an ein Ziel irgendwo in Europa.
Wodka pur.
Zu den Organentnahmen fliegen die Ärzte meistens nachts, damit tagsüber der normale OP-Betrieb in den Kliniken nicht gestört wird. Langsam wird es ernst. Der Landeanflug. Was wird sie diesmal erwarten? Im Rettungswagen geht es zur Klinik.
Bis nachher.
Die Piloten warten, räumen auf. Es ist 2 Uhr nachts.
Das Spezielle oder das Besondere ist, dass es ad hoc ist. Das heißt, wir wissen nicht, wann es losgeht, wir wissen nicht, wo es hingeht. Und müssen eben sehr schnell zu jeder Tages- und Nachtzeit bereit sein können.
Kaffeepause im Nirgendwo, mitten in der Nacht auf einem Provinzflughafen. Und noch einer wartet. Der Sani muss das Entnahmeteam gleich vom Krankenhaus zurück zum Flieger bringen.
Ich habe gerade vorhin mit dem Arzt gesprochen. Es dauert ungefähr 2 Stunden, hat er gemeint. Und dann fahren wir wieder zurück zum Flughafen, hoffentlich mit Organ. Die gute Variante ist, dass wir mit Organ fahren. Die schlechte ist, dass die Explantation schief geht und wir ohne Organ fahren. Ja, wovon wir mal nicht ausgehen.
Etwa jedes 9. Organ erweist sich vor Ort als zu schlecht und nicht transplantierbar. Und hier? Um 16:30 kommen Dimitri Bobilev und Nurbul Koygeldiev zurück. Im Gepäck das entnommene Herz. Eilig und mit Blaulicht geht es zurück zum Flughafen.
Ja, alles gut, eigentlich alles standardmäßig laufen, ohne Komplikationen.
Anders als bei der Lunge kommt es jetzt auf jede Minute an. Verzögerungen oder schlechtes Wetter können fatal sein. Denn beim Herz haben die Ärzte nach der Entnahme maximal 4 Stunden. Dann muss das Organ in den Empfänger implantiert sein. Ein letzter Check. Dann nimmt die Cessna mit gut 800 Kilometern pro Stunde Kurs auf Hannover. Die beiden Herzchirurgen haben ihren Job so gut wie erledigt. Morgengrauen. Die Kollegen hier in der medizinischen Hochschule werden jetzt übernehmen. Die Transplantations-OP ist längst in vollem Gange. Der Patient schon aufgemacht. Das Herz kommt an, wird ausgepackt. Oberarzt Murat Afsa wartet schon auf das Organ. Es ist 7.20 Uhr.
Wann war Kernzeit?
Da steht 4.20 Uhr.
So, und wie viele Stunden haben wir jetzt?
Genau 3 Stunden.
Bleibt noch 1 Stunde, bis das Herz wieder im neuen Körper schlagen muss. Zuerst aber müssen die Chirurgen das Organ anatomisch an die vorhandenen Gefäßstümpfe des Patienten anpassen. Hier schneiden sie den rechten Vorhof auf und bereiten ihn für die Implantation vor. Das alte Herz ist längst ausgebaut. Doch das neue darf noch nicht rein. Minutenlang müssen die Ärzte jetzt nähen und knoten. Faden um Faden.
Am einfachsten wäre es natürlich, dass man das Herz einfach so reinlegt und die Sache wäre gegessen. Ist leider nicht so.
Denn die Operation funktioniert so. Der Chirurg schließt zuerst die beiden Hohlvenen und die Hauptschlagader mit Kanülen an die Herz-Lungen-Maschine an. Diese Maschine übernimmt vorübergehend die Aufgabe des Herzens, hält das Blut am Laufen. Jetzt klemmt der Chirurg die Haupt- und Lungenschlagader ab und durchtrennt sie. Nun kann er das kranke Herz entnehmen. Teile des rechten und linken Vorhofs verbleiben im Körper. An diese Überbleibsel wird das Spenderherz angenäht. Danach werden Aorta und Lungenschlagader wieder mit den Gefäßstümpfen des neuen Organs verbunden. Die letzten Monate hat diesen Patienten ein Kunstherz am Leben gehalten. Bald soll er wieder ein echtes haben. Das neue Herz ist eingesetzt. Oberarzt Murat Afsa näht alt und neu aneinander. Das ist echte Handarbeit. Die Chirurgen knoten das neue Organ fest an die Gefäßstümpfe des Patienten an. Der nächste Schritt. Entlüften. Denn noch ist das Herz mit Luft gefüllt. Später im Kreislauf aber darf sich natürlich keine Luft befinden. Das geht am Ende nur mit Gewalt.
Er sieht etwas gemein aus, es hat aber einen guten Grund. An der Herzspitze, ganz, ganz unten, kann noch so ein bisschen Restluft übrig bleiben. Und das versuche ich dann mit so einer etwas dickeren Nadel heraufzubefördern. Aber dieses kleine Loch wird dann ja auch später nochmal übernäht, damit es dann nicht zu Blutungen kommt.
Massage am offenen Herzen, damit das neue Organ langsam seinen Dienst antritt, zu schlagen beginnt. Zusätzlich näht Murat Afsa viele kleine Kabel an das Organ. Kabel, angesteuert von einem externen Herzschrittmacher, außerhalb des Körpers.
Die sind nur für eine bestimmte Zeit gedacht, denn das Herz kann sich in der Anfangszeit nach der Transplantation vom Rhythmus her schwer tun. Und mit diesen Kabeln haben wir eine Sicherheit. Die sind mit ganz dünnen und leichten Nähten an die Herzoberfläche angenäht, sodass man sie problemlos durch die Bauchdecke alle 4 Kabel wieder rausziehen kann. Das geht.
8.05 Uhr. Das Herz ist nun fertig eingenäht. Doch noch hängt der Patient komplett an der Herz-Lungen-Maschine.
So, wir wollen jetzt abgehen. Und jetzt müssen wir uns alle einmal konzentrieren, bitte.
Dies ist der kritischste Punkt der Operation. Jetzt entscheidet sich, ob das neue Herz die Kreislauffunktion übernehmen kann. Peu à peu geht es nun ab von der Herz-Lungen-Maschine. Der Schlauch zur Herz-Lungen-Maschine wird abgeklemmt. Im Brustkorb wird aufgeräumt. Das provisorische alte Kunstherz hat einen Nachfolger.
Der Empfänger war voroperiert, deswegen war die Operation etwas mühselig. Das alte Herz konnte man aber trotzdem sehr gut von diesen Verwachsungen befreien, auspacken, entfernen. Das neue Herz ließ sich auch gut implantieren. Und wir sind jetzt so weit zufrieden, dass wir jetzt auch den Patienten zumachen und dann auf die Intensivstation fahren wollen.
Nach rund 4 Stunden ist die Operation beendet. Doch die Klinik schläft nie. Irgendwo ist immer Betrieb. Stress auf der Transplantationsstation.
Nachtschrank kann ich noch nicht fertig machen. Es ist 11.
Caroline Kirchner macht heute Büroarbeit, hält den Kolleginnen den Rücken frei.
Station 12, Caroline, hallo.
Die Frau eines neuen Patienten ist am Telefon.
Hallo, Frau Jekutsch. Der ist vor 2 Minuten bei uns auf Station gelandet.
Hier im Stationszimmer laufen alle Drähte zusammen. Ruhig ist es nie. Die Schwestern haben immer ein Ohr, geben Tipps, auch untereinander. Eine Gewebeprobe muss untersucht werden.
Ich würde es in die Pathologie schicken. 4581.
Die Rohrpostanlage der Klinik ist riesig.
Jede Station hat einen Code und dann können wir das überall hinschicken. Früher bräuchte man, oder kleinere Häuser haben halt nicht ihre Transporter, muss man jeden Transport anrufen, kannst du mal dahin bringen, kannst du mal dahin. Bei uns kommt einfach die Rohrpostbombe in die Rohrpost und jetzt kommt das unter einer Pathologie die nächsten Minuten an.
Heute in Zivil und ohne Mundschutz. Pathologin Christine Mitschke hat die Lungenproben dabei, nicht blutig, sondern als Mikroskopiervorlage. Die Pathologen begutachten sie im Team, 6-Augen-Prinzip sozusagen.
So, der nächste Fall ist dann die 24341 aus 16, klinischer Angabe Lungentransplantation.
Das menschliche Auge kann im Millimeterbereich sehen. Die Vergrößerung hier unter Mikroskop ist 4- bis 500-fach. Das heißt, die Diagnose wird nun tatsächlich endgültig und exakt.
Die Beurteilung lautet dann bilaterales Lungenexplantat mit Neuzeile minus subpleural betontem irregulärem Lungenemphysem, Neuzeile minus fortgeschrittener interstitieller Lungenfibrose, herdförmig unter einem NSIP, abschnittsweise auch unter einem UIP-Pattern, Neuzeile minus Art des Materials, OP-Lunge, Diagnosekürzel LO7, LO9, LO34, 10x48, Doppel-9, 4x48, 15 Ende. Das mag man ein bisschen absurd finden, aber es ist halt einfach so, dass wir halt für bestimmte Sachverhalte spezielle Vokabeln und Ausdrücke gefunden haben. Die verwenden wir, die haben eine bestimmte enge Definition und die werden dann auch von unseren klinisch tätigen Kollegen quasi schnell und rasch verstanden, ohne dass man sich damit jedes Mal neu ins Benehmen setzen muss.
Die erste Diagnose, Emphysem, können die Pathologen bestätigen. Zusätzlich aber haben sie auch noch eine Lungenfibrose, eine Vernarbung, festgestellt. Auf solche verlässlichen Befunde der Pathologen sind die Kollegen auf den Stationen angewiesen.
An dieser Lunge ist nicht koscher, dass wir zwar hier abschnittsweise noch erhaltene Luftbläschen sehen, dass wir dann aber ganz große Areale finden, wo sie jetzt nur rot sehen. Und rot ist in dem Fall auch nicht gut, denn es bedeutet, dass hier ganz viel Kollagen abgelagert worden ist. Das ist quasi eine Vernarbung der Lunge. Und wo sie eine solche Narbe haben, kann logischerweise kein Gasaustausch mehr stattfinden. Und die Lunge funktioniert nicht mehr.
4 Wochen werden die Proben aufbewahrt. Dann landet das alte Organ tatsächlich im Müll. Die Abfälle werden verbrannt.
Merken Sie einen Unterschied vor der OP, nach der OP?
Ja.
Ist besser?
Ja, klar.
Ja, super. Atemtraining. Atemtraining und Essen.
Ja.
Oberarzt Igor Todorache ist wieder bei der Morgenvisite. Der nächste Patient ist Sigmund Kustusch, der Mann mit dem neuen Herzen.
Guten Tag.
Moin. Herr Kustusch. Wie geht's?
1 Woche ist die Transplantation jetzt her. Die Ärzte sind zufrieden. Dabei ist der Patient noch extrem geschwächt.
1, 2, 3.
Die schwere OP hinterlässt Spuren.
Platt wie Maikäfer, ne? Noch keine Kraft wieder da, ne?
Anders als die Lungen brauchen die Herzpatienten meist wesentlich länger, bis sie sich von der Transplantation erholt haben. Die Herz-Lungen-Maschine verlangt dem Körper während der OP eine Menge ab. Mit Folgen für den Gesamtzustand.
Na gut, ich bin so schwach. Ich brauche viel Hilfe.
Sigmund Kustusch hat kaum Kraft für 3-4 Sätze.
Das ist normal, ne? Das ist halt eine Herztransplantation, ne? Und die sind vorher sehr krank, die Menschen hatten ein Kunstherz gehabt, ne? Und der wird ganz normal wieder rumlaufen können, der wird nach Hause gehen, der wird wieder mit seiner Familie, sein Familienleben leben können. Das ist ja auch Sinn und Zweck dieser OP, dass die danach wieder ein qualitativ gutes Leben haben. 12 Caro hier.
Der nächste Einsatz.
Ja, dann sage ich der Kollegin Bescheid, dass sie vorbereitet, ne?
Die nächste Operation.
Ja. Alles klar.
Das nächste Organangebot.
Jo, tschüss.
Die Medizinische Hochschule in Hannover ist das größte Lungentransplantationszentrum der Welt. Im Durchschnitt verpflanzen die Ärzte hier alle 3 Tage eine Lunge. Diesmal sind die Chirurgen Reza Pojan Mehr und Fabio Ios unterwegs und holen eine neue Lunge. Flugzeit circa 1 Stunde.
Meine erste Entnahme ist noch nicht so lange her und natürlich ist man da aufgeregt. Und der Puls steigt, es ist nachts, man kommt nachts, dann fährt durch die Stadt, kommt an und dann fliegt man irgendwo weit weg. Und es ist absolut spannend und abenteuerlich.
Zu Herz- und Lungenentnahmen reisen die Chirurgen immer persönlich an. Fremdentnahmen akzeptieren sie keine. Sie wollen selbst vor Ort entscheiden, ob sie die Lunge mitnehmen oder ablehnen. Mit ihrer Erfahrung beurteilen die Spezialisten eine Lunge nicht selten besser, als vorher in den Papieren steht. Ankunft an der Entnahmeklinik. Den Bronchoskopiekoffer, reichlich Medikamente für das Organ und genügend Eis haben die Ärzte im Gepäck. Und obenauf die Organbox. 2-3 Stunden wird die Entnahme nun dauern. Andere Teams nehmen Herz, Leber, Niere oder Bauchspeicheldrüse mit. Die Fahrer der Ärzte warten draußen.
So, spät haben wir es. 2:07 Uhr.
Regelmäßig schlagen auch sie sich die Nacht um die Ohren. So lange, wie es eben dauert. Die 2 Ärzte aus Hannover kommen zurück.
So, wir haben den Organ geholt. Es ist alles gut. Gute Gase, gute Qualität. Jetzt fahren wir wieder zurück nach Hannover. Fliegen wir wieder zurück nach Hannover.
Zwar nicht mehr am OP-Tisch, doch die Ärzte müssen konzentriert bleiben. Vorsichtig mit dem Organ umgehen. Die Zeit im Blick behalten, trotz Müdigkeit. 20 Minuten dauert die Fahrt zum Flughafen. Seit 20 Stunden sind sie jetzt im Dienst. Feste Arbeitszeiten für Chirurgen gibt es nicht. Die neue Lunge, sicher verstaut. Dann geht es mit der kleinen Cessna 425 Turboprop zurück nach Hannover. Wie so viele andere Male in den vergangenen Wochen.
Es ist für mich jedes Mal aufs Neue genauso aufregend. Ich bin für mich, was das angeht, ist das nicht routiniert. Für mich ist es jedes Mal aufs Neue toll, kann man so sagen.
In Hannover wartet bereits der nächste Rettungswagen am Rollfeld. Kurz haben die Ärzte geschlafen. Jetzt beginnt ein neuer Tag für sie. Für den Organempfänger könnte ein neues Leben beginnen.
Wie geht's weiter? Wir bringen die Lunge ins Saal und hoffen wir, dass alles gut geht.
Mit Blaulicht geht es quer durch die Stadt zur Medizinischen Hochschule. Im Dunkeln waren die beiden Chirurgen aufgebrochen. Jetzt, 7 Stunden später, sind sie zurück in Hannover. Mit kostbarer Fracht.
Ja, holst du die Nummer ab? Danke. Nimmst du sie entgegen?
Viel Spaß.
Vielen Dank. Viel Erfolg. Ciao. Tschüss.
So. Ja, Mission accomplished, sozusagen.
Oberarzt Gregor Warnecke wäscht sich, desinfiziert sich. Gleich beginnt die OP. Diesmal ein Patient, der bereits zum 2. Mal Lungen transplantiert wird. Höheres Risiko, geringere Altersgrenze.
Er ist mit seinen 58 Jahren jetzt hier so ein bisschen an der Obergrenze des Möglichen, was man da machen kann. Aber es wurde im Vorfeld entschieden, dass er trotzdem noch ein geeigneter Kandidat ist. Jetzt wollen wir mal sehen, ob das funktioniert.
Das vor Jahren implantierte Organ ist mit dem Herzen kompliziert verwachsen. Das Einsetzen der neuen Lunge muss Gregor Warnecke nun aufwendig vorbereiten. Eine Etage tiefer erledigt Kollege Tobias Göcke den meist unsichtbaren Teil der Arztarbeit. OP-Berichte, Dokumentation, Schreibarbeit. Viele unplanbare Transplantationen die letzten Tage. Seine Station 12 platzt aus allen Nähten.
Da kommt eine ganze Menge zusammen. Das ist halt viel organisatorische Arbeit, viel Verwaltungsarbeit, die wir eigentlich auch mit übernehmen müssen. Für alle Patienten, die Anschlussheilbehandlungen einleiten, für alle Patienten, die Behandlungspläne ausdrücken, übernehmen, anpassen, angleichen, Untersuchungen anmelden, Untersuchungen koordinieren, weitere Diagnostik fortsetzen. Das ist eine ganze Menge Arbeit für die Patienten, die hier so auf Station sind.
In OP 6 ist in der Zwischenzeit Halbzeit. Der erste Lungenflügel schon verpflanzt.
Wir sind relativ zügig vorangekommen. Also die rechte Seite, das hat jetzt wirklich schön geklappt dafür, dass das eine zweite Transplantation war. Mal sehen, wenn die zweite Seite jetzt genauso ist, dann ist das wirklich sehr günstig verlaufen, muss man sagen. Das kann auch deutlich blutiger sein und deutlich länger dauern.
Gregor Warnecke operiert die zweite Seite. Auch hier geht alles zügig. Die alte, kranke Lunge ist entfernt. Eine Herz-Lungen-Maschine braucht es bei dieser Operationstechnik trotzdem nicht. Der andere vorhin implantierte Lungenflügel hält den Kreislauf am Laufen. Die Chirurgen reparieren viele kleine Blutungen. Das ist mitunter hakelig.
Rund um die Aorta, hier hinter diesem Fettgewebe, läuft ein Nerv. Das ist der sogenannte Nervus laryngeus recurrens. Der versorgt das linke Stimmband. Und wenn man diesen Nerven beschädigt, was relativ leicht passieren kann hier an der Stelle der Operation, beschädigen heißt, man muss den noch nicht mal durchschneiden. Es reicht schon, den ein bisschen zu lang mit der Pinzette zusammenzudrücken oder sowas. Dann ist dieser Nerv gelähmt und dann bewegt sich das linke Stimmband nicht mehr und dann ist der Mensch heiser. Das ist jetzt nicht lebensgefährlich. Die Menschen können dann aber den Rest ihres Lebens nicht mehr richtig laut schreien und auch keine Gesangskarriere mehr machen.
Die neue Lunge. Gehüllt in Mull wird sie präpariert. Blutgefäße, Hauptbronchus, Gewebe. Alles muss passen zu den Schnittstellen im Körper des Empfängers. Der Eingriff ist chirurgisch nicht mal übermäßig anspruchsvoll. Trotzdem eine OP auf Leben und Tod. Die Ärzte transplantieren die Lunge. Liegt das Organ passend an Ort und Stelle, müssen sie es sorgfältig einnähen. Dürfen keine Blutungen übersehen. Alles läuft planmäßig. Die OP-Schwestern beginnen mit dem Aufräumen.
Wir können dann einmal zählen, bitte. Drei Bauchfische. Eins, zwei, drei. Vier Kompressen. Eins, zwei, drei, vier.
Kompressen, Bauchtücher, hier ein Etui mit Nadeln. Akribisch dokumentiert und gezählt, damit sie nichts im Patienten vergessen. Die neue Lunge arbeitet schon. Noch immer ist die Zeit, nach der auch dieses neue Organ wieder seinen Dienst versagt, eher kurz. Etwa die Hälfte der Transplantierten ist nach 5 Jahren entweder verstorben oder erneut transplantiert. Warum, ist unklar. Die sogenannte chronische Organabstoßung ist bis heute zu wenig erforscht. Wenn es aber gut läuft, hält das Organ deutlich länger.
Das ist ja auch ein Erfolg von solchen Transplantationen, wenn man dem Patienten dann da 20 Jahre, 30 Jahre Lebenszeit schenken kann. Das klappt natürlich nicht bei allen Patienten, aber bei einigen schon. Und es gibt nicht viele medizinische Therapien, die mal eben so 30 Lebensjahre schenken können. Ne?
Nur gut 5 Stunden hat die Operation gedauert. Das ist kurz für eine Zweittransplantation. Jetzt wird der Saal geputzt. Eine halbe bis dreiviertel Stunde dauert das. Dann ist alles wieder sauber und desinfiziert. Bereit für die nächste OP, das nächste Herz oder die nächste Lunge. Einen richtigen Feierabend gibt es hier in Hannover nie.
So, das war's dann. Okay.